Da waren es nur noch 2 Tage bis zum ersten Preseason-Spiel. Und dazu haben wir heute uns in der ersten Folge unserer Position Previews der O- und der D-Line gewidmet. Wir sind darauf eingegangen, wer überhaupt auf den jeweiligen Positionsgruppen in unserem Team ist, wer unsere etatmäßigen Starter sind und auf wen wir uns in der Preseason, aber vor allen Dingen in der Season freuen können. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Die Saison steht ja in Startlöchern und kurz vor dem ersten Preseason-Spiel der 49ers gegen die Kansas City Chiefs wollen wir in ja eine neue Reihe starten unseres Podcasts. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir mal ein bisschen tiefer in die Positionsgruppen der 49ers hereinschauen wollen. Und ich habe hier mir heute den Moritz eingeladen, um ein bisschen genauer über die dicken Jungs, sagt man ja so schön, zu sprechen. Unsere erste Folge dieser Rubrik soll sich nämlich um die D-Line und die O-Line der 49ers handeln. Ja, wo man schon sagen kann, dass beide Positionsgruppen wohl hoffentlich in dieser Saison zu den stärksten gehören werden oder gehören sollten. Und wir wollen mal ein bisschen genauer auf die Personalien blicken und dann auch gucken, welche Spieler da in der zweiten und dritten Reihe bereitstehen und möglicherweise in dieser Saison für Aufsehen sehen können, erregen könnten. Ja, Moritz, freut mich, dass du dabei bist und ich würde sagen, machen wir uns mal ein paar schöne 20, 30 Minuten.
Ja, würde ich auch sagen. Guten Tag erstmal.
Ich würde sagen, wir fangen vorne an, ne? Also Offense, Defense, die Offense wird ja meistens zuerst genannt. Moritz, allgemein erstmal zur O-Line. Ich denke, da ist ja in der Offseason ein bisschen was passiert. Man hat sich die Line so gut wie es geht irgendwie zusammengehalten mit der Verlängerung von Trent Williams. Hat Alex Mack dazu geholt, hat Aaron Banks gedraftet. Erstmal so, bevor wir genau auf die Spieler eingehen. Was sagst du, was ist so deine Erwartung an die Offensive Line der Niners?
Es ist natürlich schwierig zu sagen, weil jetzt zum Beispiel unser Second-Round-Pick Aaron Banks, wir kennen ihn nicht, wir können ihn nicht einschätzen. Alex Mack, wir haben ihn geholt, er ist einer der besten Center gewesen in den letzten Jahren, aber er ist halt auch schon Ü30 und zwar relativ deutlich leider schon, ich glaube 34 sogar. Was eigentlich jetzt heutzutage kein Problem mehr ist, weil da habe ich letztens in einem Podcast, beziehungsweise in einem Interview mit von The Herd gewesen, mit Colin Cowherd, wo jemand interviewt hat. Das ist eine ziemlich interessante Sache und zwar, das Training ist einfach leichter geworden die letzten 20 Jahre. Man haut sich jetzt im Training nicht mehr wie früher die ganze Zeit nur auf die Fresse, sondern es sind dann auch immer wieder mehr Teams dabei, wir haben es ja glaube ich auch schon öfters angesprochen, die halt einfach zum Beispiel während der Saison außerhalb des Spiels fast gar keinen Vollkontakt trainieren, beziehungsweise manche sogar gar keinen. Und das führt halt einfach auch dazu, natürlich auch mit der besseren Staff drumherum, dass einfach Spieler länger spielen können und deswegen muss man mit dem Alter so ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, dass Alex Mack schon noch 2, 3 gute Jahre im Tank hat. Aber jetzt mal so generell erwarte ich mir eigentlich ziemlich viel von unserer O-Line.
Ja, du hast es gerade angesprochen, ne? Alex Mack, die Verpflichtung von den Falcons, das kam ja so in einem Rutsch nach der Verlängerung von Trent Williams. Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden über Trent Williams. Ich glaube, da sind wir uns einig, verdient auch so einen teuren Vertrag bekommen, ist einer der besten Left Tackles der Liga. Ich erinnere mich, wie wir vor der letzten Saison immer schon gesprochen hatten und gesagt haben, yo, sportlich ist es vielleicht sogar ein Upgrade zu Joe Staley, ohne da jetzt irgendwie ihm da irgendwie seine Errungenschaften absprechen zu wollen. Und dass die 49ers da jetzt wieder Sicherheit geschaffen haben auf der Position, ist, denke ich, wirklich einfach eine Runde und eine gute Sache. Auf der Center-Position war es ein bisschen anders. Da hatte man ja vor 3 oder 4 Jahren Weston Richburg verpflichtet, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und jetzt leider Gottes seine Karriere beenden musste. Ben Garland hat man auch nicht weiter behalten. Und so war es ja letzte Saison so, dass da auch oft Daniel Brunskill gespielt hat auf der Position oder auch andere Spieler, die da gar nicht zu Hause waren auf der Center-Position. Und hat jetzt mit Alex Mack eben da eine gewisse Portion Erfahrung sich dazugeholt. Und wie du gerade schon sagtest, ich glaube, da hat man nichts gegen sagen. Der kennt das Scheme von Kyle Shanahan, ist jetzt ja so wirklich so der einzige Neuzugang, der wahrscheinlich starten wird. Und die linke Seite, wie gesagt, Trent Williams, muss man nicht viel Worte zu verlieren. Laken Tomlinson, ich weiß nicht, wenn du noch 1, 2 Sätze zu ihm sagen können wollen würdest. Ich kann nur kurz sagen, mein Eindruck ist, dass er ein bisschen zu kurz kommt schon fast, finde ich, in der Wahrnehmung. Ich finde, dass er, was die Left-Guard-Position angeht, wirklich so ein Anker war und auch wirklich sehr, sehr verlässlich gespielt hat und wirklich hoffentlich dann auch mit Trent Williams wirklich eine stabile linke Front bilden kann.
Da kann ich dir definitiv nur zustimmen. Wir haben Laken Tomlinson damals, ich glaube, es war 2017, direkt in der ersten Saison von Kyle Shanahan und Sean Lynch von den Lions getradet. Er war ja ursprünglich mal 2015, meine ich, ein First-Round-Pick. Ist dann bei den Lions leider nur auf der Bank gesessen, es hat einfach nicht so geklickt bei ihm, er war einfach nicht wirklich gut. Hat er dann zu Gefühl, dass wir ihn für einen 5-Round-Pick getradet bekommen haben, was jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich ein guter Deal war. Damals war sie noch immer alles so ein bisschen, glaube ich, skeptisch, weil man halt einfach dachte, von den Lions dann auch noch ein Backup, ne, das kann ja nichts werden. Aber ich glaube, er hat uns alle irgendwie ein bisschen falsch bewiesen, will ich jetzt mal sagen. Er ist die letzten Jahre einfach jedes Jahr Stück für Stück besser geworden und ich glaube, letztes Jahr hat er neben Trent Williams nochmal sein bestes Jahr. Man merkt einfach, es passt, es klickt. Er ist einfach der perfekte Guard für das Shannon-Scheme. Er ist vielleicht nicht der schnellste, der mobilste, aber er ist halt ziemlich flink. Er kann viele Blocks sitzen. Er ist ein sehr, sehr smarter Spieler, muss man dazu auch sagen. Er studiert viel. Er macht relativ wenige Fehler. Vor allen Dingen jetzt auch die letzten zwei Saisons hat man das deutlich gemerkt. Und ich denke auch, Trent Williams hat ja von ihm schon vor der letzten Saison, aber jetzt auch vor dieser Saison sehr, sehr hohe Worte gehabt. Also ich denke mal wirklich, dass da auch gerade jetzt noch mit einem Alex Mack daneben und hoffentlich einfach ein bisschen mehr Konstanz, also mit weniger Verletzungen, vielleicht sogar auch eine Pro Bowl Season drin sein könnte, weil ich würde ihn definitiv als Top 10 linken Guard zumindest sehen. Weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, absolut. Ne? Ist eine Entwicklung auf jeden Fall, die man so nicht unbedingt hat kommen sehen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Und ich glaube, da steht ja auch dann nächste Saison, glaube ich, ist Free Agent, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch eine Vertragsverlängerung im Raum. Ja. Und da muss man definitiv mal gucken, dass man ihm da vielleicht längerfristigen Vertrag anbietet, weil ich glaube, dass man so mit so wenig Ressourcen so einen guten Guard dann doch gefunden hat. Das ist schon recht selten und ich denke, da auf der linken Seite sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Alex Mack, außer dass er jetzt im Training relativ viel schwitzt, habe ich gelesen, habe ich da jetzt auch nicht allzu viel mitbekommen. Hier und da wurde mal auf dem Hosenboden gesetzt, glaube ich, in den 1 gegen 1, aber ich weiß nicht, ich glaube, er ist alt genug, ne, dass man das vernünftig einschätzen kann, hat genug Game-Erfahrung und weiß schon, wie er seinen Körper dann irgendwie fit kriegt, auf den Punkt genau. Deswegen würde ich mich da auch nicht zu sehr stressen oder mir zu viele Sorgen machen, was das angeht. Und denke, da ist so die linke Seite und die Mitte des Feldes eigentlich geklärt. Ich glaube, so die größte Baustelle, und das wurde ja auch vor dem Draft und vor der Free Agency angesprochen, ist die Right-Guard-Position. Und Moritz, wen würdest du dir wünschen, wer da starten soll, wird, wie auch immer?
Also wenn er wirklich performen würde, wie man es erwartet, dann natürlich Aaron Banks. Weil ich glaube einfach, er ist physisch der talentierteste Guard, den wir haben, neben Laken Tomlinson. Also er ist halt einfach deutlich größer, massiver als zum Beispiel in Daniel Brunske. Man liest halt auch leider aber ziemlich viel Negatives, jetzt mal in Anführungszeichen, aus dem Trainingscamp. Man muss aber zu sagen, man muss es auch ein bisschen in Perspektive setzen, weil die ersten Tage wurde ohne Pad trainiert, also nur mit Helm. Das heißt, es ist halt wirklich nur Low Speed, man gibt vielleicht 30-40%, man zieht nicht richtig durch, macht mal keine richtigen Pass-Rush-Moves als D-Liner. Da kann man sowas dann wirklich sehr, sehr schlecht wirklich vergleichen mit einem richtigen Scrimmage, nehme ich es jetzt mal einfach. Und dann auch, als die letzten Tage die Pads angekommen sind, beziehungsweise draufgekommen sind, ist halt wirklich, er ist stetig ein bisschen besser geworden. Klar, er ist immer noch hinter den Erwartungen irgendwo, aber man muss dazu auch sagen, er hat halt in den 11-on-11-Trills noch nicht so wirklich viel Reps bekommen, im Gegensatz zu einem Daniel Brunskill, der jetzt eigentlich auf Right Guard startet. Aber ich bin eigentlich relativ guter Dinge, dass er es dann zum Mitte, Ende der Saison hin übernehmen kann. Und ich glaube aber auch, dass wir mit Brunskill einen relativ soliden Guard haben als Starter. Ich glaube, Aaron Donald kann ein Lied von ihm singen. Der hat ja absolut gar kein Land gesehen gegen ihn letztes Jahr. Deswegen würde ich mir da keine großartigen Sorgen machen jetzt. So, vielleicht für mich ein bisschen kritischer würde ich die Right-Tackle-Position sehen. Weil einfach McClinchy so für mich, für dich ja wahrscheinlich auch, Lars, so ein Fragezeichen ist. Weil man einfach weiß, er ist irgendwie in seiner Rookie-Saison, hat er ziemlich beeindruckt, so als Rookie-Right-Tackle reinzukommen und direkt einer der besten Run-Blocking-Tackles zu sein und so weiter und so fort. In der Super Bowl-Saison war er dann auch schon natürlich mit der beste Run-Blocking-Tackle der Liga, was er auch letztes Jahr war. Aber man hat halt immer mehr gemerkt, dieses Pass-Blocking ist halt einfach nicht seins. So, Kyle Shanahan hat es immer noch gut geschafft, so rumzuschemen. Also er muss nicht direkt meistens die Ends run-on-run blocken, sondern blockt halt ein bisschen nach innen, nach außen. Ist halt mehr ein Zone-Blocking-Scheme als ein Big und Big Blockings geben. Deswegen konnte man so die Schwächen ein bisschen auskurieren. Aber man hat dann leider auch vor allen Dingen letzte Saison, wo er halt einfach auch, hat er ja in einem Interview zugegeben, mental an einem Tiefpunkt war. Und auch körperlich wirklich an einem Tiefpunkt war. Ich meine, er hat nur 285 Pfund gewogen und er ist ja über 2 Meter groß. Also so knapp 100, 125 Kilo sollten es gewesen sein. Vielleicht auch 130 bei über 2 Meter auf O-Line. Es ist vielleicht ein bisschen wenig. Man hat halt gemerkt, er ist wirklich sehr athletisch. Ramp-Blocking absolut kein Problem mit der besten Tackle der Liga, neben auch Trent Williams. Aber er wurde halt wirklich gebullied, nenne ich es jetzt einfach mal. Also er wurde dann von Defense End in den Passblock einfach zurückgeschoben, teilweise auch von Linebackern wirklich nach hinten geschoben, was halt einfach, das ist, das darf ja als Tackle nicht passieren. Das ist das Erste, was sein muss. Du musst einfach stehen wie eine Wand, wenn irgendwas ist. Hauptsache, du stehst. Aber da ist man jetzt auch ein bisschen mehr positive Dinge, weil er halt einfach 25 Kilo, glaube ich, nee, 25 Pounds, also zu knapp 10, 12 Kilo draufgepackt hat wieder. Er sieht auch deutlich massiver aus. Also, wenn er jetzt die Athleten, ja, wenn er die Athletik noch ein bisschen beibehalten kann, dann bin ich ja eigentlich ganz guter Dinge, dass es wirklich eine gute Saison von ihm werden kann. Und es geht ja für ihn noch um einiges mit dem neuen Vertrag.
Genau, 50 Option wurde ja gezogen. Also ein Jahr ist er mindestens noch da.
Oh ja, stimmt. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen.
Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ist glaube ich, hatten wir auch ganz kurz drüber gesprochen. Wenn du jetzt siehst, was für teure Verträge die anderen Tackles bekommen haben, vor allem jetzt auch ein Trent Williams oder so, ist, glaube ich, die 50 Option mit, ich meine, 10 Millionen, 11 Millionen sind es auf jeden Fall vertretbar. Dafür ist er immer noch ein zu guter Runblocker und auch kein so schlechter Passblocker. Und klar, wir waren alle ein bisschen enttäuscht von seiner Entwicklung als Passblocker, ne? Weil man vor jeder Saison gesagt hat, yo, wenn er jetzt den nächsten Schritt macht, und bis jetzt ist dieser Schritt halt irgendwie nicht gekommen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist es auch immer noch ein guter Pick gewesen, weil ich sag mal, wenn du halt einen Starter auf der Position für so viele Jahre bekommst für das Rookie-Geld, dann muss man da nicht unbedingt meckern, und deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass er da diese Saison stärker zurückkommen wird, und man darf gespannt sein, mit wem das dann an seiner Seite passieren wird. Wie wir eben schon sagten, gehen wir davon aus, dass es erstmal Daniel Brunskill sein wird, in den ersten Wochen, der starten wird. Natürlich perspektivisch gesehen wollen es auch die 49ers sicherlich, dass Aaron Banks dann irgendwann starten wird. Aber dass der jetzt noch Probleme hat als Rookie, das ist auch nichts, worüber man sich irgendwie einen großen Kopf machen sollte oder sowas. Das ist ganz normal, vor allem als O-Liner und D-Liner ist es sehr, sehr schwer, in die Liga reinzukommen, diese Transition zu machen. Das hat man immer mal wieder rausgelesen, rausgehört aus den Kommentaren der Spielern, auch von den Coaches. Deswegen da immer ruhig mit den Jungen werden. Wir werden ihn sicherlich noch oft genug in der NFL sehen, und ich denke, jetzt auch in der Preseason wird man ihn mal bestaunen können. Zu Daniel Brunskill noch, denke ich, ist auch leicht underrated in meinen Augen, allein dadurch, dass er halt so ein vielseitiger Spieler ist. Ne? Er hat ja schon als Tackle gespielt, letzte Saison als Center hatten wir eben schon angesprochen, dann auf Guard war er ursprünglich eingeplant, aber irgendwie hat das auch nicht so ganz gepasst, weil er dann immer woanders gebraucht wurde. Und wie die 49ers ihn gefunden haben, ist halt auch wieder so eine Story gewesen, dass man da eben ja einfach wirklich gute Arbeit gemacht hat, dass man Spieler quasi von der Straße holt, die bei anderen Teams irgendwie gar nicht so richtig auf dem Zettel standen, und dann daraus auf einmal plötzlich einen Qualitätsspieler findet. Ich glaube, er hat sogar AAF gespielt, ne?
Genau, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, er ist aus der AAF gekommen, und irgendwie, ich weiß noch, irgendwie im Hinterkopf habe ich noch dieses Gespräch von Kai Shannon, die haben sich ein Spiel angeschaut und auf einmal gedacht, der kann ja Football spielen oder so. Also die haben ihn einfach nur gesigned, sie haben ihn auch nicht wirklich viel dabei dann gedacht, so haben halt gedacht, ne, das Campbell, die hat gutes Talent, ist jung gewesen damals auch, ich glaube, er ist jetzt noch erst 26 oder so. Und auf einmal liefert er halt komplett ab im Training und man denkt sich, okay, was geht jetzt ab? Und ich glaube auch, dass es einfach so ein bisschen unser Schlüsselspieler sein könnte in der O-Line, weil ich einfach denke so, ja, er ist zwar planmäßig der Starting Right Guard, am Anfang ist das so, aber ich gehe auch mal stark davon aus, dass er unser Swing Tackle sein wird. Das heißt, dass irgendwie ein McClinchy verletzt oder ein Williams verletzt, wird er als Tackle einspringen. Jetzt gerade auch, da man ne, bei einem, wie heißt unser Sean Coleman, glaube ich, unser etatmäßiger, ja. Genau, unser etatmäßiger Swing Tackle kommt ja von der Verletzung zurück, hat sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen gehabt letztes Jahr.
Ja, und da war halt ein Opt-out, ne? Da auch noch letztes Jahr. Also ich glaube, Kreuzband, stimmt. Und dann Opt-out, und also hat jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre kein Ligaspiel mehr gemacht, ist auf jeden Fall ewig, ja.
Das ist halt ein gutes Fragezeichen. Kam davor auch, glaube ich, sogar von den Browns. War auch da halt dann bei den Browns nicht wirklich ein Starting O-Liner. Auch wieder so ein Fragezeichen, was man auch dazu sagen muss, fairerweise. Unser dann nächster etatmäßiger Tackle, Justice School, hat sich ja das Kreuzband gerissen, war es, glaube ich? Oder das war er, der Kreuzband?
Achilles, glaube ich, oder? Achilles oder Kreuzband? Eins von beiden.
Ich glaube, es war Kreuzband dauert. Und Achilles war der andere. Das war unser Strong Safety, Marcel Harris, meine ich.
Aber er ist auch, glaube ich, oder? Der ist doch jetzt hier. Nicht. Harris ist doch jetzt.
Ah, nee, ah, das war. Moore war es, der sich das gerade.
Achilles hat. Ja.
Genau. Und ich glaube, er war dann halt. Also, School war dann der mit dem Kreuz. Was macht aber auch jetzt keinen großartigen Unterschied. Also, jetzt für die Betrachtung, er ist out of season, so oder so.
Ja, wobei wir schon sagen, also ich glaube, ein Kreuzbandriss ist schon noch für den Spieler, glaube ich, selber einfacher zurückzukommen, weil ja. Achilles Ferse hatte ich selber mal mit zu kämpfen. Jetzt Gott sei Dank kein Achilles den Riss, aber wenn man da mal Probleme hatte, so, dann bleiben die auch meistens. Gut, gilt fürs Knie auch, aber ich glaube, mittlerweile Kreuzbandrisse sind ja schon, ja, leider Gottes Gang und Gäbe. Das kennt man ja oft genug.
Ja, man muss halt auch mal dazu sagen.
Gut zurückkehren, ja.
Ist dann halt generell bei Linemen immer noch so mal eine andere Sache, ob es jetzt Kreuzband oder Achillesferse ist, als bei einem Receiver zum Beispiel, halt einfach leider, oder natürlich logischerweise mehr Gewicht drauf liegt auf dem Körper und der sich anders bewegen muss. Man sieht es auch so ein bisschen bei Nick Bosa, da kommen wir nochmal nachher drauf zu sprechen, dass er halt so ein bisschen länger zu kämpfen hat. Und es gibt halt natürlich auch einfach Menschen, die mit sowas schneller zurechtkommen, wie zum Beispiel Jimmy Garoppolo, der relativ schnell wieder fit war. Oder auch ein Jerick McKinn, der davon sich eigentlich nie wirklich erholt hat. Kennt man ja noch aus unseren Reihen. Also da müssen wir mal abwarten, was die Zukunft bringt, aber ich muss dazu auch sagen, ich glaube, so wie Justin Scoo sich entwickelt hatte, vor allem in die letzte Saison und dieses Jahr in den OTAs, was man so ein bisschen durchgehört hat, wäre da für mich jetzt keine große Steigerung gewesen, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht zu großartig drauf eingehen, weil ich denke jetzt halt einfach, ja, wir werden jetzt 10 in der Preseason spielen, ich denke mal, dass Prunskill auch bestimmt irgendwie ein paar Reps auf Tackle bekommen wird und wenn es auch nur im Training ist zum Beispiel. Weil sie denken halt einfach, ich gehe davon mal stark aus, dass Prunskill der Swing Tackle sein wird, weil er halt einfach der Beste für die Position ist.
Also ich könnte mir noch vorstellen, den hatten wir jetzt noch gar nicht, Jalen Moore, der hinterlässt ja auch im Trainingscamp einen ganz guten Eindruck. Den hatten sie erst als Guard eingeplant, also auch als so Backup-Swing-Guard, sag ich mal, oder auch möglicherweise als Backup-Center. Der hat wohl auch auf Tackle ganz gut gespielt. Das hatte sich auf jeden Fall für mich so gelesen, seine Leistungen, dass die auf jeden Fall zumindest über den Leistungen von Namen wie Colton McCuitts möglicherweise, aber gut, der ist auch noch unterm Rookie-Vertrag, aber solche Leute eben wie Jake Brandle oder Corbin Kofusi oder hier der aus dem International Pathway Program, Alfredo Gutierrez, das sind, glaube ich, Leute, über die müssen wir uns jetzt nicht lange unterhalten, die werden es wahrscheinlich nie ins Team schaffen. Ein interessanter Name, der mir noch aufgefallen ist, von dem ich jetzt aber auch wirklich so gut wie gar nichts gelesen oder gehört habe, ist Senior Kelemeti. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, ist auch ein Veteran Guard, hat auch bei den Texans schon relativ viele Spiele gestartet in seiner Karriere. Und als ich mir seine Vita durchgelesen habe, hatte ich so ein bisschen die Erinnerung an solche Leute wie Mike Person oder halt auch Ben Garland. Muss man mal im Auge behalten vielleicht, wenn er es dann letztendlich ins Team schafft, ob der dann auch irgendwie vielleicht eine Option ist oder so. Aber ja, Dakota Shepley hat man noch, sehe ich hier gerade auch auf Tackle, aber auch der wird wahrscheinlich nicht so die allzu große Rolle spielen. Und in der O-Line ist es dann ja auch oft, dass die, hatten wir auch gerade schon angerissen, dass viele Spieler dann auch einfach interchangeable einsetzbar sind und die 49ers dann wahrscheinlich mit irgendwie 8 oder 9 O-Line in die Saison gehen werden und da auch ein paar hinten überfallen. Ich bin gespannt, also Tom Compton beispielsweise, glaube ich nicht, dass der noch eine Zukunft hat, hat man zwar einen relativ teuren Vertrag gegeben, letztes Jahr einen Einjahresvertrag hat man jetzt nochmal wiedergeholt, hat mir aber auch eher nicht so gut gefallen, deswegen glaube ich, dass man da mit der gängigen Gruppe gehen wird, mit den Leuten, die wir gerade angesprochen hatten, und dass die Starting Formation da auch schon relativ sicher ist. Deswegen glaube ich, können wir die O-Line abhaken oder hast du noch
ich würde halt allgemein noch vielleicht ganz kurz sagen, ich glaube halt, dass wir zumindest mal 2, 3, eigentlich in alle unsere Backups, wenn man es so sieht, bis jetzt auf den Aaron Banks zum Beispiel, der ist für mich eher so wirklich Guard und kein Tackle, was er auch, glaube ich, wirklich nicht spielen könnte von der Athletik her. Und vom Körperbau her sind eigentlich alles so ein bisschen, ich nenne es einfach mal, wie du es gerade gesagt hast, so interchangeable einsetzbar. Sie können Guard spielen, Prunskill kann Center, Guard und Tackle spielen, das ist sehr, sehr gut. Also ich glaube halt einfach, dass das so ein bisschen unsere, man hat es auch die letzten Jahre schon gesehen, so ein bisschen dieser Wunsch von Kyle Shanahan ist, dass man halt auch so ein bisschen besser eingespielt ist, dass man halt auch so ein bisschen besser flexibler sein kann. Oder das ein Ausfall nicht gleich, vielleicht, wenn es blöderweise halt der linke Tackle ist und man gerade vielleicht für den linken Tackle kein Backup hätte, aber für den Guard einen relativ guten Backup. Das nicht das komplette Scheme kaputt macht oder das Playbook kaputt macht. Aber man muss halt auch wirklich dazu sagen, wir haben halt in unserem Scheme, weil es halt wirklich eigentlich ein Run-Zone-Scheme ist, also ein Zone-Run-Scheme, in dem halt auch sehr, sehr viel Outside-Stretch gelaufen wird, also Outside-Runs generell, einfach diesen Vorteil, dass dieser Unterschied zwischen einem Guard und einem Tackle wirklich bis auf Big und Big Pass-Situations, also wenn die Tackles so nach hinten gehen, eigentlich relativ marginal ist, muss man dazu sagen. Also es ist einfacher, in dem Scheme für einen Guard Tackle zu spielen oder auch andersrum, als wenn es jetzt in einem klassischen Scheme wäre, wo es halt einfach nur wirklich auf die Rübe ist. Wie zum Beispiel die Patriots machen das so, zwar nicht unbedingt schlecht, aber sie machen es so. Dann fällt gerade gar kein Team an. Die Jets mit dem Mekhi Becton spielen das Game sehr, sehr gerne, beziehungsweise haben es gespielt bis letzte Saison, jetzt mal unter dem neuen OC, beziehungsweise unserem alten.
Raiders, glaube ich, auch so ein bisschen, ne, oder?
Ja, ja, genau. Da sieht man halt schon, dass halt Tackles erstens groß, massiv, aber auch relativ flink sind und Guards halt wirklich so wie die Fels in der Brandung da stehen müssen. Die müssen sich halt nicht so viel bewegen da einfach. Also man sieht halt schon einen Unterschied und ich glaube, das macht es uns so ein bisschen einfacher. Und es spielt uns vielleicht sogar ein bisschen in die Karten. Aber ich glaube, jetzt haben die O-Line wirklich gut lang genug behandelt.
Absolut, ja. Und ja, würde ich sagen, kommen wir mal zu der wahrscheinlich besten Positionsgruppe der 49ers im gesamten Kader. Mir macht es auf jeden Fall einen riesigen Spaß, aktuell die Trainingscamps-Berichte zu lesen, wenn es um die D-Line geht. Weil ich war auch gestern im Seahawks-Podcast zu Gast bei den German Seahawkers. Grüße gehen raus an der Stelle. Die Folge müsste auch bald online kommen. So ein Maurice Hurst im dritten Team, ne, also im Depth-Chart im Third String, glaube ich, kann sich auch nicht jeder erlauben. Ne? Deswegen, das ist schon eine sehr, sehr, sehr tiefe und auch in der Spitze eine sehr, sehr hochwertige Line, die wir da haben. Und ja, würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Ich würde sagen, wir gehen mal von innen nach außen. In der Mitte sicherlich, denke ich, Javon Kinlaw so das größte Fragezeichen, aber auch sicherlich der Spieler, der mit das größte Breakout-Potenzial hat, oder?
Ja, definitiv. Also man muss dazu sagen, Javon Kinlaw, ich sehe ihn für uns jetzt persönlich als Free-Tech-Starter gesetzt, wenn jetzt keine wirkliche Verletzung kommt. Und man muss bei uns auch so ein bisschen, wir werden gleich darauf eingehen, so diesen Unterschied machen zwischen der Base 4-3, also dieser normalen Formation, in der man in Anführungszeichen meistens auf dem Feld steht, bei First-Down-Situations, und unsere Pass-Rush-D-Line, die dann sich ein bisschen verändert dadurch. Wir kommen, wie gesagt, gleich darauf zu sprechen. Aber ich gebe dir da definitiv recht, Javon Kinlaw, wenn er seinen Anknüpf an die Leistung von letztem Jahr, dann noch einen D-Ford und Nick Bosa und einen gesunden Armset an der Seite hat, sehe ich da sehr, sehr großes Breakout-Potenzial, weil man hat letztes Jahr schon öfters gesehen, dass er halt in der Mitte gedoubleteamt worden ist, weil sie es sich halt erlauben konnten, die Gegner, weil halt dann wirklich von der Qualität her nebendran nicht wirklich viel Gutes mehr da war oder halt einfach zum Beispiel ein Armset schlechter gespielt hat, weil auch da die Qualität nebenan gefehlt hat. Aber ja, also ich sehe da definitiv, wenn er gesund bleibt und das Knie mitmacht, da gab es also die ein oder anderen Berichte, wirklich sehr, sehr großes Potenzial.
Ja, genau, das zu Javon Kinlaw, im Trainingscamp jetzt auch ein bisschen angeschlagen gewesen, hier und da mal, gibt so einige Beatwriter, Grant Cohn, die ihn da schon irgendwie als Bust abgestempelt haben oder so, aber ich glaube, mit so einem Quatsch brauchen wir hier gar nicht anfangen. Ist ein sehr, sehr roher Spieler noch, aber man hat es ja schon in der letzten Saison gesehen, was für eine Entwicklung er nehmen kann, nehmen könnte und hat hier und da mal sein Potenzial aufblitzen lassen und ich glaube, je länger er dann jetzt auch mit dem Team trainiert, er hat jetzt auch das erste Mal ein vernünftiges Off-Season-Programm gehabt, ne, darf man auch nicht vergessen, und je länger er dann auch mit den Spielern um sich herum spielt, desto besser wird er werden, er ist auch noch sehr jung, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Das zu Kinlaw, genau, du hast es jetzt schon angesprochen, ich glaube, in einer normalen Base 4-3-Defense, also wenn man dann auch quasi ein bisschen mehr gegen den Run verteidigt, wird wohl dann Javon Kinlaw neben DJ Jones spielen, Nose-Tackle mehr oder weniger, der ja auch verlängert wurde, auch wirklich so ein Signing gewesen, was so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, wo ich mich aber persönlich sehr gefreut habe, weil er auch einfach wirklich ein wichtiger Spieler war, einfach auch für die Tiefe, ne, und gibt es eigentlich wenig zu sagen.
Ja, man kann halt so ein bisschen was dazu sagen. DJ Jones, sein einziger Job ist halt quasi bei uns First und Second Down auf dem Feld zu stehen, die dicke Wuchtbrumme mal einfach so auf gut Deutsch gesagt in der Mitte zu sein, der halt einfach Guard und Center für sich beeinschlagt, dass halt die anderen gut aussehen können dabei. Ist halt einfach wichtig, wir haben ihn damals getraftet in der, wie viel Runde, 7. Runde, 6. Runde, irgendwie sowas, verdammt so, spät ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir damals schon gedacht, so in seiner Rookie-Saison und dann noch in der zweiten Saison, yo, sieht aber halt echt gut aus, was der da macht, ne? Also der steht halt wirklich wie ein Brett drin, der bewegt sich nicht wirklich viel und ist halt einfach so ein klassisch guter Run-Defender gewesen so. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich wichtig, dass man halt so jemanden heutzutage noch hat, weil wir haben ja generell so mit unserem Scheme auch ein bisschen geschuldet, aber auch mit den Spielern her, immer so die Tendenz dazu gehabt, so leicht anfällig gegen den Run zu sein. Vielleicht auch gerade, weil wir 2019 halt einfach die beste Passing-Defense hatten in der NFL. Oder war es die zweitbeste? Irgendwie sowas.
Ja, erst die zweitbeste, ja.
Ja. auf jeden Fall er halt ein enorm wichtiger Spieler in meinen Augen. Und was mich halt auch freut, man hat 2020 gesehen, 2019 auch schon in Ansätzen, er wird auch irgendwie immer ein bisschen besserer Passrusher. Also man hat ihn schon mal in Passrush-Situations gesehen, er hat ganz gut ausgesehen. Ich glaube, die Center von den Seahawks, kann ein Lied von singen, der da aber sowas von gepancaked worden ist 2019.
Ich erinnere mich an die Szene, ja.
Ja. Es war aber respektlos, sein Vater. Oh mein Gott. Ja, also sau wichtiger Spieler meiner Meinung nach und verdammt wichtiges Signing auch.
Ja, genau, das würden dann wahrscheinlich so auf dem First Down so die Starter sein in der Mitte. Eric Armstead wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Wird meistens wahrscheinlich so sein, dass er ist ja auch ein sehr, sehr starker Run-Verteidiger, dass er dann in die Mitte ziehen wird bei Third oder irgendwelchen Passing-Down-Situations und dann wahrscheinlich DJ Jones dann dafür rausgehen wird und dann irgendein Speed-Rusher noch auf die Außen kommt für Armstead, der dann nach innen geht. Ich will noch ganz kurz einmal auf die Tiefe eingehen, die 49ers auf der Position des Defensive Tackles haben. Ich gucke mir hier gerade den Depth-Chart an, ich sehe Namen wie Zach Kerr, der letztes Jahr bei den Panthers gestartet hat und auch wirklich eine gute Saison gespielt hat. Ich sehe Kevin Givens, der bei uns letztes Jahr aufgrund der ganzen Verletzungen wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat und sehr auffällig gespielt hat. Ich sehe Maurice Hurst, hatte ich ja eben schon angesprochen. Und ich sehe auch den Namen Kentavious Street, der jetzt in den ganzen Trainingscamp-Berichten auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv beschrieben wurde, dass er vor allem in seinen Pass-Rush-Skills massiv zugelegt haben soll. Also ich frage mich da wirklich, welchen dieser Spieler die Niners dann wirklich irgendwie ja cutten müssen, weil du kannst nicht mit diesen 11, 12 D-Line in eine Saison gehen. Das ist schon eine herbe Qualität, die da auch vor allem in der Tiefe vorhanden ist.
Guck mal, ich glaube, Lars, du warst gerade kurz weg, meine ich. Also bei mir wurdest du als Offline angezeigt.
Okay. Also bei mir ist die Aufnahme noch da.
Okay, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen einfach kurz weiter. Also du hast ja gerade angesprochen. Und diese Tiefe in dieser D-Line, ne? Also da hast du noch mitgeschrieben, du hast die ganzen Namen erklärt. Ja. Aber ich muss dir da wirklich zustimmen. Also du hast halt 7 Spiele. Kentavious Street ist jetzt so ein bisschen ein Fragezeichen, weil man das noch nicht auf dem Feld gesehen hat. Sagen wir 6 Spieler allein auf Defense Tackle, die starten könnten von ihrem Potenzial her. Auf Defense Tackle, also für 2 Positionen, die wir haben, haben wir 6 potenzielle Starter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil ich garantiere, ich glaube, man kann wirklich garantieren, würde ich sagen, dass ein Maurice Hurst oder Kevin Givens in einem anderen Team auf jeden Fall so ein Low-End-Starter sein könnte, meiner Meinung nach.
Ja, gehe ich völlig mit. Also auch die anderen Spieler, ne, auch Maurice Hurst, sagtest du ja schon, DJ Jones oder so, das sind halt solche qualitativ hochwertigen Spieler, deswegen wundert es mich auch vor allem bei Jones, dass er da nicht irgendwie anderweitig Interesse gezogen hat. Und ich sag mal so, diese Inside-D-Line, das ist schon wirklich sehr, sehr stark und die 49ers haben halt daraus auch gelernt irgendwo, was in der letzten Saison ein Problem war, dass da wirklich ein Spieler nach dem anderen weggefallen ist, dass man wirklich auch die Stärke eine Stärke bleiben lassen möchte, auch wenn da irgendwelche Spieler ausfallen. Was ja nicht gerade unwahrscheinlich ist, wenn man sich so die Verletzungshistorie anguckt, einiger Spieler, Kinlaw oder Armstead hatten jetzt auch immer mal Wehwehchen. Ich sehe hier bei Armstead ist auch wieder ein Questionable dran. Ich glaube, der hatte Leistenprobleme jetzt übers gesamte Trainingscamp schon verteilt. Und da muss man schauen. Aber ich sag mal, wenn ich mir hier den Namen der Starter durchlese, hier sind gerade Dee Ford, Javon Kinlaw, Eric Armstead, Nick Bosa aufgelistet. Da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist für mich schon mindestens Top 3 D-Line in der Liga. Und ich weiß nicht, lass uns noch kurz über die Edge-Rusher reden. Da hatte ich ja gerade schon angesprochen, Eric Armstead ist ja quasi so ein Tweener Hybrid, irgendwo. Ja. Hybrid, genau.
Einfach, man kann ihn vielleicht halt so ein bisschen man kann ihn vielleicht noch so ein bisschen mit dem Kentavious Street vergleichen in der Hinsicht. Ich glaube, dass Kentavious Street eventuell diese Rolle auch bei einer Verletzung von Armstead übernehmen könnte. Dass er halt einfach dieser First Down dann Edge Rusher ist, nenne ich es jetzt mal, oder Outside Player halt in der D-Line. Weil er einfach eigentlich auch damals im College zum Beispiel auf Edge gespielt hat. Und auch die erste Saison, meine ich, bei uns eigentlich als End eingeplant war. Ja, da dann das Kreuz war noch so Probleme hatte. Muss man dazu ein bisschen sagen. Also ich sehe da halt wirklich so dieses Zwischending bei Armstead und bei Kentavious Street, was ja in der Vergangenheit leider auch schon öfters mal nicht gut gegangen ist, gerade bis einschließlich 2018 war ja Armstead so ein bisschen ähnlich wie Solomon Thomas, einfach dieses Problem, dass er hinter den Leistungen zurückgeblieben ist. Man wusste nicht wirklich, ja, wo soll ich ihn jetzt einsetzen? Für Edge ist er eigentlich jetzt Armstead zu groß in dem Falle, auch ein bisschen zu schwer, zu unathletisch. Für Defense Tackle dann wirklich eigentlich so ein bisschen zu undersized vom Gewicht her, nicht von der Größe her. Aber ich glaube, jetzt hat man dann wirklich mit dieser wie dieser, ich nenne es mal Switch-Option, so ein bisschen diese perfekte Lösung gefunden, dass er halt First Down Edge ist und dann nach Inns leitet. Das war ja auch 2019 exakt schon die gleiche Position, die er gespielt hat. Und auch letztes Jahr eigentlich, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären. Und ich glaube, da kann man sich wirklich auf einiges freuen, gerade auch mit dem Talent um ihn herum.
Ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst, das, nämlich das Talent um ihn herum. Ne? Letzte Saison war er, glaube ich, einer der wenigen, die fast verletzungsfrei geblieben sind zumindest, was ja schon auch erwähnenswert ist, traurig genug. Aber auch relativ hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ne? Also bei den Edge-Rushern war es dann letztes Jahr Kerry Hyder, der ja jetzt zu den Seahawks gegangen ist, der da die großen Zahlen aufgelegt hat. Und Armstead hatte da wirklich sichtlich Probleme, auch von der Edge zu kommen. Er ist dann auch in vielen Spielen nicht mehr in die Mitte gezogen worden, weil man einfach auf der Edge-Rusher-Position nicht die Tiefe hatte, um da nachzulegen mit Spielern, sodass er auch in Passing-Down-Situations dann eben als Edge-Rusher aufgeführt wurde und auch gespielt hat und da dann eben wirklich von den Tackles in den 1 gegen 1 auf jeden Fall ziemlich ausgeschaltet wurde. Das sah schon manchmal ein bisschen traurig aus. Wenn er dann mal in der Mitte gespielt hat, hat er auch wirklich seine Stärken zeigen können. Aber insgesamt war es letztes Jahr von ihm, fand ich, zu wenig. Deswegen kann man da vielleicht auch irgendwo kritisieren, ne, den teuren Vertrag, den er bekommen hat. Wenn ein Spieler wirklich so abhängig ist von seinem Umfeld, ob er das dann wirklich wert ist. Aber da hatten wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, alles im Vergleich mit Buckner etc. Das will ich jetzt gar nicht zu sehr mich dran aufhängen. Reden wir lieber darüber, dass er wahrscheinlich diese Saison eben wieder diese Hilfe haben wird. Moritz, hättest du gedacht, dass wir D-Ford jemals nochmal in einer Uniform sehen werden? Also, es ist unglaublich, oder?
Eigentlich nicht. Es gab ja auch diese Gerüchte. Also, er hatte ja immer, was war es, ein Knieproblem, glaube ich?
Knie und also, Rücken, ne, glaube ich.
Knie ja. Und Rücken. Und dann gab es auch irgendwann mal das Gerücht, ich weiß nicht, inwiefern es das wirklich gestimmt hat, dass er halt auch eine Nackenverletzung noch hatte, also so eine Nervenverletzung.
Ja, genau, ja.
Also genau, ja.
Genau.
Die halt die gleiche ist, wie Cam Chancellor damals hatte, der ja darauf, weil, ist ja bekannt, seine Karriere beenden musste, einer der besten Safeties, der jemals gespielt hat in der NFL. Ja, man kennt ihn ja noch leider als 49ers-Fan, der schon ein bisschen länger dabei ist.
Davis, ja.
Der kriegt heute, glaube ich, noch Sternchen vor den Augen, wenn er den Namen hört. Auf jeden Fall, ich hatte nicht damit gerechnet, so es gab natürlich immer diese Hoffnung, weil wenn D-Ford halt wirklich fit ist und ein Edge-Rusher ist, dann bei Pass-Rush-Situations, dann leck mich in der Tasche, dann geht er aber sowas von die Luzi ab, wenn auch noch Nick Bosa auf der anderen Seite gegenübersteht. Ich glaube, da hat wahrscheinlich die Lions O-Line in Woche 1 schon gar keinen Bock drauf. Aber ja, jetzt warten wir nochmal ab, weil D-Ford ist ja noch nicht hundertprozentig geklärt, meine ich, ähnlich wie Nick Bosa. Ich glaube, die sind noch nicht komplett ready für Week 1, offiziell zumindest.
Ja.
Aber ich glaube, dass dieser Konsens so ein bisschen ist, dass sie auf jeden Fall in Week 1 spielen werden und vielleicht auch ein bisschen Preseason-Action bekommen werden.
Genau, ja. Bei D-Ford wird es ja auch schon einfach reichen, wenn er wirklich einfach bei Third Down reinkommt und dann frisch ist und dann da den Quarterback jagt. Also Allein das ist schon was, womit ich nicht mehr in meinen kühnsten Träumen mit gerechnet habe. Der macht jetzt sogar in den Team-Drills, glaube ich, schon größtenteils mit. Anders als Nick Bosa, der bis jetzt nur individuell trainiert hat, aber Kyle Shanahan ist da ganz gut dabei, das so ein bisschen zu relativieren und sagte, nein, das ist alles so geplant. Ja, der ist voll in seiner Timeline und er geht davon aus, dass es alles so darauf hinauslaufen wird, dass er in Week 1 spielen kann. Aber tatsächlich sollte das nicht der Fall sein, haben die 49ers ja auch vorgesorgt und haben auch für die Tiefe zwei Verpflichtungen getätigt. Einen relativ früh in der Free Agency und einen ein bisschen später. Ich rede von Samson Ebukam, der von den Rams gekommen ist, der jetzt aber aktuell auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Jetzt gestern, glaube ich, erst ins Training zurückgekehrt ist, also am Mittwoch, einen Tag vor der Aufnahme. Und Arden Key von den Raiders, der im Training auch schon mehrfach positiv aufgefallen ist. Ich würde sagen, das ist schon ein Wort, oder?
Definitiv. Also Arden Key, also kommen wir erstmal auf Samson Ebukam am besten zu sprechen. Er ist bei den Rams nie wirklich auffällig gewesen. Er war ja 4 Jahre lang sein Rookie-Deal-Jahr gehabt. Ich glaube, seine beste Leistung war letztes Jahr 5-6, meine ich, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja, irgendwie so.
Irgendwas Auffälliges, nennen wir es mal. War auch abseits von Sex her jetzt nicht wirklich gerade so dieser Top-Spieler, was aber daran lag, dass halt einfach kein Scheme Fit ist. Er ist so ein bisschen, wenn man es beschreiben müsste, so ein bisschen in einem Madden-Jargon, dieser 3-4 Outside-Linebacker, also so ein bisschen pass-rushige Outside-Linebacker oder halt ein End, der ein bisschen weiter außen spielt, was ja bei uns in den Wide Nines gehen der Fall ist, weil wir unsere Ends auf 9-Technik spielen, also nochmal quasi 2 Spots weiter außen als eigentlich normal auf einer 5-Technik. Und deswegen ist auch ein D-Ford bei uns eben so effektiv und Samson Ebukam ist vielleicht meiner Meinung nach so ein bisschen dieses direkte Replacement für ihn gewesen, weil man einfach weiß, er ist flink, er ist agil, er ist halt verdammt schnell beim Antritt. Und es reicht dann, wenn er bei Third dann raufkommt und halt da dann seine Stärken zeigt, weil er halt einfach gegen den Run, ähnlich wie DeFord, eigentlich nie wirklich Licht gesehen hat. Und ich glaube auch, dass das wirklich so das Ding ist, jetzt haben wir DeFord, jetzt haben wir Ebukam, das heißt, wir haben da wirklich eine gute Competition auch drin, die wollen sich beide ein bisschen pushen, sie können sich aber auch beide mal abwechseln, sind beide frisch. Und wir haben es, Lukas und ich haben es in der letzten Aufnahme schon angesprochen, in der letzten Folge, Entschuldigung, und man hat es auch so ein bisschen einfach immer gelesen im Camp. Es gibt halt, weil sich ein Spieler verplappert hat, es gibt halt diese Pass-Rush-Sets, in dem alle fünf von unseren guten, großen Linemen, jetzt mal also Samson und Ebukam, DeFord, Javon Kinlaw, Eric Armstead und Nick Bosa, planmäßig gleichzeitig auf dem Feld stehen und Ebukam dann quasi mehr oder weniger als Strongside-Linebacker offiziell aufläuft, der an die Line of Scrimmage vorkommt und alle fünf Pass-Rushen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, darauf habe ich mega Bock.
Klingt schon ein bisschen unfair, muss ich auch sagen. Das also ist wirklich verrückt. Ja, Ebukam auch, glaube ich, hatten wir auch gesagt, als wir ihn verpflichtet hatten, auch sehr, sehr wenig Spiele und Snaps auch verpasst bei den Rams. Ne? Also sehr durable. Das ist richtig, genau, und das ist ja, glaube ich, auch was gewesen. Deswegen ein bisschen ironisch, dass er jetzt gerade verletzt ist, obwohl man ihn geholt hat, weil er eben gerade das so ein Kennzeichen war von ihm, dass er eben off-fit ist, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ich denke, da ist man echt gut aufgestellt. Wir hatten jetzt so gut wie alle Namen einmal angesprochen. Kentavious Street, wie gesagt, muss man schauen, hinterlässt einen guten Eindruck, hat jetzt aber auch schon lang genug Zeit. Ne? Also da kann man auch langsam ein bisschen was erwarten. Ist jetzt, glaube ich, auch im letzten Vertragsjahr, wenn ich mich nicht irre. Dann noch Darren Daniels, Eddie Yarbrough, Alex Barrett, alles so Spieler, die man letztes Jahr, ich glaube, Yarbrough ist neu gekommen, die anderen beiden haben ein bisschen was gespielt. Ich habe gerade noch gelesen, kam gerade frisch rein, Eddie Vanderdose, auch wahrscheinlich so ein Journeyman, der jetzt einfach ein Trainingscamp-Buddy ist. Ich glaube, da muss man sich nicht die allzu größte Hoffnung machen, dass die es ins Team schaffen. Ich glaube, so die größten, härteren Entscheidungen werden dann so mit Kerr, Givens, Hurst, Street und so stattfinden. Und definitiv, da darf man wirklich gespannt sein. Also genau, Shalit Calhoun sehe ich hier noch. Das ist auch noch ein Edge-Rusher. Den hatten die, glaube ich, von den Browns geholt jetzt. Auch kein so schlechter Edge-Rusher. Ist auch schon ein bisschen rumgekommen in seiner Karriere. War auch schon bei den Patriots, meine ich. Hat jetzt auch nicht so selten gespielt. Also es ist auch auf jeden Fall ein Spieler, den du bringen kannst, könntest. Ist, glaube ich, aber auch jemand eher, der wahrscheinlich gecuttet wird, weil man sich da, glaube ich, eher mit den Leuten auffüllen möchte, die ja auch schon ein bisschen Stallgeruch haben.
Und ich glaube, wirklich in Summa Summarum kann man jetzt halt sagen, dass wir jetzt, ich nenne es mal einfach so, 10, vielleicht 11 D-Liner hat, die bis Potenzial haben, ins Roster zu kommen. Also wirklich sehr, sehr gutes Potenzial haben, meine ich jetzt meiner Meinung nach. Also eigentlich in jedem Team. Und eventuell sogar starten könnten, weil ich glaube, wir haben jetzt über Arden Key, haben wir, glaube ich, gar kein Wort verloren. Man muss zu sagen, er war mal ein Third-Round-Pick der Raiders, ist aber dem Scheme nie wirklich aufgegangen, hat aber saumäßig wirklich Talent. Also Talent, ich glaube, vielleicht sogar mit der talentierteste D-Liner, den wir haben, allein jetzt von den Assets her, die er mitbringt. Ist auch eher so ein bisschen die Mischung, nenne ich jetzt mal, aus dem Nick Bosa und dem DeFord, also so relativ schnell vergleichbar mit dem DeFord, aber halt dann auch so ein bisschen diese Power von Nick Bosa, aber auch irgendwie beides nicht ganz, wenn man jetzt versteht, was ich meine. Auf den freue ich mich auch, weil von dem hat man im Camp nur wirklich sehr, sehr Gutes gehört und scheinbar kann er die Leistung von seiner LSU-Zeit anknüpfen. Und er ist ja auch erst 24 oder 25, meine ich. Also,
ja, ja. Das hat er auch, glaube ich, selber gesagt, ne, dass er irgendwie bei den Raiders sich nie so richtig wohlgefühlt hat, auch von der Atmosphäre. Gut, genau, ja. Können wir jetzt nicht ganz bewerten, aber hört man natürlich trotzdem gern, ist ja keine Frage. aber ich erinnere mich auch, glaube ich, dass er vorm Draft auch als First-Round-Pick gehandelt wurde und dann aufgrund einiger Off-Field-Issues, glaube ich, dann auch ein bisschen gefallen ist im Draft. Trotzdem in der dritten Runde gewählt wurde. Also man kennt dann ja auch genug Spieler, die dann irgendwie gar nicht gewählt werden oder so, trotz der Qualität. Also es war wohl so, dass er trotz der Off-Field-Issues dann doch in der dritten Runde gewählt wurde, was ja immer noch früher ist als viele, viele andere Spieler. Deswegen darf man da wirklich gespannt sein. Die Niners sind jetzt ja erst sein zweites Team und wie du schon sagst, ne, ich glaube, ich gucke gerade, 25 ist er, also es gibt halt Spieler, die kommen mit 23, 24 erst in die NFL. Er hat schon eine gewisse Erfahrung jetzt sogar gesammelt. Ich will jetzt nicht zu viel mir davon versprechen, aber ich glaube schon, dass er auch einen gewissen Impact haben kann und wenn da jemand ihn umpolen kann vernünftig, dann wird es wohl Chris Kutcherick sein, unser D-Line-Coach. Deswegen, meine Vorfreude auch auf die D-Line ist riesig. Wie gesagt, als ich gestern mit den Seahawkers darüber gesprochen habe, die haben sich auch ein bisschen verängstigt, glaube ich, die Augen gerieben, als sie das gesehen haben. was da für eine Tiefe bei uns rumläuft in der D-Line. Und ja, wie gesagt, ich hatte es eben im Eingangs schon gesagt, definitiv die stärkste Positionsgruppe, denke ich, bei den Niners. Und ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die D-Line wirklich auch performen muss, damit diese Defense und auch dieses Team funktionieren kann. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Moritz. Ich bin da wirklich guter Dinge dieses Jahr.
Definitiv. Ich glaube, vom Potenzial her können sie nochmal ein Stück weit besser sein als 2019. Klar, wir haben jetzt DeForest Buckner, der halt wirklich ein Anker war 2019. Dafür haben wir Kinlaw, der, wenn er sein Potenzial ausschöpft, vielleicht sogar ein bisschen talentierter ist als ein Buckner, muss man ganz ehrlich sagen, weil er noch ein bisschen stärker ist und ein bisschen flinker ist. Aber auch abseits davon ist halt einfach unser Def ist deutlich besser. Was hat mit 2019 auch noch rumlaufen? Ich kann mich noch an diesen einen Defense-End erinnern, der jetzt letztens retired ist, der ja 2019 da war. Wie hieß der noch? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, ich weiß.
Ja, irgendwie so ähnlich vom Körperbau her aussehend wie
Nick Bosa. Oder nee, ja? Achso, Nick Bosa. Nee, ich war falsch, sorry.
Ja, so ein bisschen, als würde man Nick Bosa auf Wish bestellen. Das war halt nicht wirklich das Meinst Gelbe
du Dumerville, vom Ei. Glaube ich?
Nee, nicht Dumerville, nee. Okay. Ich würde jetzt lügen, weil ich irgendeinen Namen sagen würde. Ich glaube, der hat dann auch bei den Vikings gespielt letztes Jahr, meine ich, sogar einen Vertrag bekommen. Also auf jeden Fall Nick Bosa, Nick Bosa, ist einfach diese Tiefe jetzt deutlich besser als 2019. Und ich glaube, das ist halt wirklich, das spielt uns jetzt in die Hand, weil jetzt können wir auch über die Sau hinaus wirklich mehr oder weniger sicher gehen, dass wir immer eine gute D-Line haben werden und müssen jetzt nicht unbedingt um jeden einzelnen Spieler backen, wenn er mal eine Woche aussetzt zum Beispiel.
Ja. Das ist definitiv auch wirklich, glaube ich, auch das, was die Niners dann im Blick hatten.
Habe ich jetzt unterbrochen? Sorry.
Nein, red weiter, alles gut.
Was man vielleicht noch ein bisschen ansprechen muss, das war ja 2019 schon dieser Gedanke, dass man halt immer eine Rotation in der D-Line hat und das werden wir jetzt halt dieses Jahr noch mit sogar qualitativ hochwertigeren Spielern haben als 2019.
Ja, definitiv. Ich glaube, damit ist auch, was die D-Line angeht und was die O-Line angeht, eigentlich alles gesagt. Und ich hatte gerade noch die News reinbekommen, dass Kyle Shanahan jetzt hier am Donnerstagabend bekannt gegeben hat, dass Garoppolo wohl eine Series spielen soll, am Samstag gegen die Chiefs. Und Trey Lance dann die Halbzeit zu Ende bringen darf. Also denke ich, dürften es so 3-4 Drives sein, in denen wir Trey Lance dann sehen dürfen. Ich hoffe, dass er dann auch primär mit den Startern oder mit vielen Startern spielen wird. Das wird man sehen. Ist auf jeden Fall was, worauf man sich freuen darf. Ich glaube, ich habe mich selten so auf Preseason-Spiele gefreut, weil man dann auch mal einen Rookie-Quarterback bestaunen darf. Und ja, das noch, glaube ich, kurz reingeschoben. Und ja, dann, Moritz, danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, das war kurz und bündig einmal so unsere Linemen zusammengefasst. Und,
ja, kurz und bündig, knapp 45 Minuten. Aber
ja,
aber danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, ist auch ganz gut, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein bisschen mehr hören. Ist jetzt gerade so ein bisschen Sommerpause, so ein bisschen Sommerloch wahrscheinlich bei vielen.
Genau, ne, dann weiß man Bescheid. Ich finde vor allem auch über die D-Line ist es ja auch wert, darüber zu reden. Ne? Also wenn man da wirklich so eine Positionsgruppe hat, dann lohnt sich das auch mal. Deswegen, vielen Dank nochmal an dich, Moritz. Und
vielen Dank, dass ihr dabei seid.
Genau, wünsche ich eine schöne Woche. Viel Spaß beim ersten Preseason-Spiel. Wir sind auf jeden Fall heiß. Könnt mal gucken vom NRW-Chapter. Da bin ich ja auch drin. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei sein werde. Moritz wollte, glaube ich, auch schon mal vorbeigucken. Gucken wir das Spiel auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr da Bock auf ein bisschen Gequatsche, Austausch habt mit ein paar anderen Verrückten, die sich da für ein Preseason-Spiel die Nacht um die Ohren hauen, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, dann kriegen wir das sicherlich auch hin. Ja, von mir auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Hören des Podcasts, abonniert uns und ja, gerne Rezensionen dalassen, Anregungen wie immer. Das war's von mir, Go Niners, ciao!
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.